Herzlich willkommen zu Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten mit Barbara Rohrhofer. Im Serienspecial Wieder gesund, zurück ins Leben, heute zu Gast Christoph Scheibelhofer. Im Juli 2020 erlitt er bei einem schweren Arbeitsunfall lebensbedrohliche Verbrennungen. Die Ärzte gaben ihm kaum Überlebenschancen. Wie er dennoch den Weg zurück ins Leben schaffte, das hört ihr jetzt.
Im Juli 2020, also genau vor 6 Jahren, zog sich Christoph Scheibelhofer, er ist heute 23 Jahre alt, bei einem Arbeitsunfall schwerste Verbrennungen zu. Die behandelnden Ärzte sprachen damals von sehr geringen Überlebenschancen, äußerst geringen Überlebenschancen, und haben sich Gott sei Dank geirrt. Heute ist der begeisterte Judoka Polizist, lebt mit seiner Freundin in Ottensheim. Die Narben am Körper sind ein bisschen geblieben, man sieht sie kaum. Die Erinnerungen an diese Zeit aber schon. Sein Optimismus, ärztliche Kunst und die Unterstützung seiner Familie und vor allem auch seiner Sportsfreunde haben ihn wieder zurückgebracht ins volle Leben. Herzlich willkommen, Christoph Scheibelhofer. Es freut mich sehr, dass du heute bei uns bist. Christoph Scheibelhofer, wie war das damals an diesem Tag im Juli 2020? Was ist vom Unfall noch in Erinnerung?
Im Grunde kann ich mich an alles erinnern. Wir waren in einer Pause in der dortigen Firma damals und haben dann einen ganz normalen Routinedurchgang durch die Anlage durchgeführt. Dabei habe ich mir dann eingebildet, dass ich zu einer Stelle hingehen muss, wo dann der Unfall passiert ist. Es ist dann sehr schnell gegangen, es hat langsam zum Zischen angefangen und da ist dann sehr schnell laut geworden. Und dann ist es auch zu dieser Explosion gekommen, zu der Gasexplosion. Das hat ein paar Sekunden gedauert. Es war ja keine lange Zeit an sich. Dann bin ich eben ungefähr 6 bis 7 Meter noch abgestürzt durch den Druck der Explosion.
Also das war irgendwo oben auf dem Turm?
Genau, das war so ein bisschen eine Anhöhe. Da war ein Geländer, ein Geländer rundherum noch. Und da hat es mich dann auch eben drüber geworfen. Oder eben auch mit dem Druck der Explosion drüber geschossen, wenn man es so sagen will. An den Sturz selber kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich dann erinnern, wie ich wieder aufgestanden bin, nachdem ich unten gelandet bin. Und dann bin ich in die Messwarte wieder zurückgegangen, also in den Pausenraum, wo wir vorher auch eben waren. Habe gemerkt, es stimmt irgendwas ganz grob nicht.
Aber nur, du konntest noch gehen?
Ja, das schon, das schon. Also es hat grundsätzlich alles funktioniert. Ich war halt einfach am ganzen Körper verbrannt. Das habe ich aber in dem Moment...
Waren das nicht irrsinnige Schmerzen?
Schon. Es ist schwierig zu beschreiben, weil es durch das Adrenalin den Schmerz ein wenig drückt oder gelindert hat. Jetzt war das nicht so extremster Schmerz von Anfang an, sondern eher ein bisschen ein Schocker mit dabei, weil es mir in dem Moment dann noch nicht klar war, was gerade passiert ist eigentlich. Dann bin ich eben in die Messwarte weiter hineingegangen und mir ist dann auch zufällig die Telefonnummer von der noch größeren Messwarte, wo die ganzen Chefitäten waren, eingefallen. Dort habe ich dann angerufen, habe am Telefon noch gesagt, dass ich komplett verbrennt bin und einen Notarzt brauche, habe dann aber auch sofort wieder aufgelegt. Dann bin ich noch zum Waschbecken gegangen.
Wahnsinn.
Weil man sich aufgrund von einer Verletzung halt die Wunde auswaschen will oder sonstiges. Nachdem ich am Boden geschaut habe und da war aber nur Blut am Boden, habe ich das Wasser wieder abgedreht, weil ich wusste, das hat keinen Sinn eigentlich.
Und du hattest ja ein Gewand an, nehme ich an, eine Hosen und eine Jacke wahrscheinlich oder ein Arbeitsgewand.
Ja genau, ein normales Arbeitsgewand. Das ist grundsätzlich ist es flammhemmend, aber nicht flammenabweisend. Also das ist im Endeffekt ein normales Baumwollgewand. Das ist ganz normal in den Firmen, dass das Gewand so ausgeben wird. Nur diese Flamme oder die Explosion eben in Dimensionen von grob 1000 Grad hält das Gewand einfach nicht aus. Und das war dann auch dementsprechend weg.
Das Gewand war weg?
Alles. Also komplett. Die einzigen Stellen, die am Körper verschont blieben sind von der Flamme, war eh der Achselbereich, weil einfach da Haut an Haut anliegt. Und die Fußsohlen, weil dort die Gummisohle vom Schuh angebrannt ist und so keine Flamme direkt hinkommen hat können. das waren die wenigen Stellen, wo was nicht verbrennt war in dem Moment.
Und dann kam der Notarzt.
Genau, es hat dann ein bisschen gedauert in der Messwarte selbst. Ungefähr noch 2-3 Minuten war die Berufsfeuerwehr von der Chemie bei mir vor Ort. Die haben dann die Erstversorgung gemacht und haben wirklich eine sehr gute Arbeit dann geleistet. Durch die habe ich auch dann den Weg ins Krankenhaus auch überleben können.
Was war diese Erstversorgung? Was kann ich mir da vorstellen?
Mir ist erklärt worden, dass eben da ein Kühlgel verwendet worden ist. Mhm. Das ist eben auf die Haut dann auftragen worden, um die Verbrennung an sich einmal zu kühlen. Genau, im Krankenhaus war...
War das immer bei vollem Bewusstsein?
Nein, das Kühlgel habe ich dann nicht mehr mitgekriegt.
Okay, es ist dann...
Das ist mir nur erzählt worden. Also okay. Das Letzte, was ich nur mitgekriegt habe, ist eben, dass nach 2-3 Minuten die Chemiefeuerwehr gekommen ist. Nach 5 Minuten ungefähr war der Notarzt dann da, der ist nicht vom Chemiepark, der ist außerhalb. Und an den kann ich mich nur ganz kurz erinnern. Und dann war es finster, wenn man so sagen kann.
Dann war es finster.
Genau.
Dann was ist in dieser Finsternis passiert?
Ganz viel und ganz wichtige Sachen. Ich bin mit der Rettung dann ins AKH geführt worden.
Mhm. Also ins Kepler Uniklinik kommt,
wie genau, es jetzt heißt. Ja. Genau, nach Linz, weil gerade der Christophorus besetzt war mit einem anderen Patienten. Mhm. Der hat mich aber dann von dort abgeholt und nach Wien zur Verbrennungsintensivstation geflogen. Und laut dem Piloten vom Hubschrauber habe ich im Hubschrauber selbst immer noch geredet. Ich weiß es einfach nicht mehr.
Okay.
Weil die Schmerzmedikamente vorher schon so hoch waren, dass ich mich an das einfach nicht erinnern kann. Da ist keine Erinnerung da.
Wir haben ja schon einmal gesprochen vorher und da wurde erzählt, dass der ein Schädelbasisbruch, glaube ich, auch war. Der wurde im Kepler Uniklinikum noch festgestellt, oder?
Genau,
das war
richtig.
Ja, genau.
Genau, der ist durch den Sturz eben passiert.
Durch diesen 6-Meter-Sturz.
Ja. Richtig, genau. Da ist der Schädelbruch passiert im Bereich vom vorderen Auge. Dadurch auch die Platzwunde im Bereich vom Auge, die dann auch die Blutlache da verursacht hat. Ob jetzt die Wunden am Körper selber abblüht haben, kann ich so jetzt gar nicht sagen. Genau.
Aber dann war Wien.
Dann war also Wien. Dort habe ich selbst eigentlich nichts mitgekriegt von
den
ganzen...
Das war Intensivstation,
nicht mehr. Genau, oder? Genau. Mhm. Dort habe ich dann mehrere OPs gehabt, 7 bis 8 OPs, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin dann auch extern beatmet worden, ich habe Tracheostoma dann bekommen.
Und die Chancen waren gering?
Die waren ganz gering. Also in den ersten 2 Wochen ist meinen Eltern immer gesagt worden, dass es eigentlich jeden Tag vorbei sein kann.
Und ihre Mama ist ja, glaube ich...
Genau, die ist Intensivkrankenschwester.
Intensivkrankenschwester, ja.
Genau, die hat natürlich genau gewusst, um was das geht und wie schwer die Verletzung an sich ist. Ich habe auch Gehirnblutung gehabt, oberhalb und unterhalb von der Gehirnhaut. Die ist aber nie behandelt worden, weil die Verbrennung an sich so schwerwiegend war, dass das eben im Vordergrund gestanden ist. Genau wie mein geplatztes Trommelfell im rechten Ohr ist auch nie behandelt worden. Das ist sogar von selbst wieder gut geworden.
Und die Gehirnblutung hat sich auch aufgelöst, oder?
Die hat sich auch von selbst bereinigt. Da ist nie drüber geschaut worden, nie was medizinisch irgendwas gemacht worden. Das hat sich von selbst einfach wieder gelöst. Und da weiß ich dann einfach auch, dass wirklich 1000 Schutzengel hinter mir waren und auf mich aufgepasst haben.
Und jetzt war diese Verbrennung so schwer, dass man zuerst glaubt hat, okay, das ist wirklich, das kann jeden Tag vorbei sein?
Bei der Verbrennung ist eben das was man nicht immer bedenkt, eben das Organversagen, das jederzeit eintreten kann. Und aufgrund dessen, dass die Haut eines der größten Organe im Körper ist und die Wärme im Körper hält, durch diese Verbrennung aber dann nicht mehr da ist, kühlt im Endeffekt der Körper aus und man verstirbt einfach. Mhm. Also da kann man grundsätzlich ja nichts dagegen tun. Bei mir war es dann so, bei mir ist das Blut entnommen worden, extern erwärmt worden und wieder zurück in den Körper geführt worden. Bei mir war das Bett beheizt, das ist ein Sandbett gewesen. Da wird von unten Luft in das Sandbett geblasen, sodass man irgendwie das Gefühl hat, man liegt nirgendwo drauf. So ist mir das erklärt worden im Nachhinein dann. Okay. dieses Bett war dann auch eben beheizt. Durch dieses Bett hat der Rücken im Liegen auch heilen können. Ansonsten kann man ja nicht, eine Wunde kann nicht heilen, wenn man drauf liegt. Mhm. Durch dieses Bett ist es eben dann möglich. Und genau. Und der Raum an sich war eben auch noch beheizt. Also es war wie durchgehend wie in einer Sauna da drinnen.
Ihre Eltern waren bei Ihnen?
Die waren öfters bei mir, genau. Mhm. Die haben auch zu der Zeit in Wien genächtigt. Mhm. Und waren dann fast täglich am Anfang bei mir. Und die haben auch gesagt, das war wie in einer Sauna, immer komplett verschwitzt aus meinem Krankenzimmer hinausgegangen dann. Mhm. Weil es einfach so heiß war da drinnen, damit der Körper die Temperatur irgendwie halten kann.
Wie war das dann? Wann ist das Bewusstsein wieder zurückgekommen?
Ich war dann eben einen Monat lang im künstlichen Koma, sprich von Anfang Juli bis Ende Juli. Wobei da der für mich nicht ganz klar ist, ob es jetzt Ende Juli oder Anfang August war. Die Sedierung ist Ende Juli zurückgedreht worden und das erste Mal, wie eine Krankenschwester mich gefragt hat, ob ich mich auskenne, wo ich bin und welcher Tag das ist, habe ich dort dann erfahren, dass August ist. Also für mich persönlich ist Aufwachen der August und der komplette Juli ist eigentlich weg.
Der ist weg.
Genau.
Und wie war das dann, dieses Aufwachen und weiß man da, was ist mir denn passiert? Oder ist das so eine Dunkelheit, durch die man da durchgeht?
Das Aufwachen ist ganz eigenartig und kann ich mich nur erinnern, war eigentlich ganz schlimmer. Ich war zu der Zeit dann auch, also man hat erstens nicht reden können, durch dieses Tracheostoma.
Ah,
jetzt habe ich noch drinnen. Fragen können, wie und was. Bin dann noch beatmet worden, also ich gespürt, dass meine Brust auf und ab geht, ohne dass ich selber aktiv atme. Dann war einfach die Orientierung nicht da. Durch die Medikamente halluziniert man auch extremst. Ich bin in einem großen Turnsaal aufgewacht, mit einer steinernen Treppe vor mir, wo die Ärzte ein- und ausgegangen sind. Ich war aber in einem ganz normalen Krankenzimmer. Das war einfach, die Medikamente lösen einfach die Halluzinationen so aus. Das war echt Wahnsinn am Anfang. Ich habe auch geglaubt, dass neben mir eine Holztüre von einem Stadl ist, wo die Ärzte ein- und ausgingen oder auch verschiedenste Personen ein- und ausgingen. Ich habe das gesehen, das war direkt neben mir, war aber natürlich nie da.
Wahnsinn.
Und das Ganze in der Kombination, dass dann auch der Körper als Ganzes eigentlich einbandagiert ist. Man weiß, es ist was passiert.
Das ist ein Albtraum.
Das war wirklich, da lebt man in einem Albtraum, ja, in dem Moment. Das hat dann einige Tage angedauert, bis dann auch wirklich das Bewusstsein und das normale Denken auch wieder zurückkommt, dass man versteht, wo man ist.
Da wurden die Medikamente wahrscheinlich zurückgefahren.
Genau, die werden langsam sediert, also langsam zurückgefahren aus der Sedierung. Und das ist ja der Prozess, der einfach dauert.
Das dauert, die Eltern waren immer da und die Freunde haben Briefe geschrieben aus dem Sportverein.
Genau, da waren nicht nur aus meinem Sportverein, aus ganz Österreich sogar.
Durch Judo.
Judo, genau, Verein. Bin ich einfach auch in ganz Österreich ein bisschen vernetzt und habe da von den verschiedensten Vereinen oder auch von Arbeitskollegen und sonst allen möglichen Freunden, Kollegen, Verwandten Briefe bekommen. Ich habe es nur zu der Zeit noch nicht selber lesen können. Nicht, weil ich nicht lesen kann, sondern weil es mir nicht möglich war. Ich habe einfach einen Brief zum Beispiel nicht halten können. Das war nicht möglich gewesen. Ich hätte das gar nicht lesen können, weil die Augen zu der Zeit einfach nur so geschwächt oder trüb waren.
Die waren auch beeinträchtigt.
Nicht direkt vom Unfall, sondern durch dieses lange Koma.
Okay.
Hat einfach die Sehstärke wieder braucht, bis es kommt. Mhm. Also ich hätte es nicht lesen können. Es war einfach, wie wenn ich durch ein Milchglasl durchschaue.
Aber die Mama hat es vorgelesen.
Die Mama und der Papa haben es vorgelesen, genau. Und es war sehr schön, die ganzen Briefe zu hören, weil man eben, wenn man alleine in dem Krankenzimmer liegt, und das ist dann doch eigentlich ein Zettel, hat man auch das Gefühl, man ist alleine. Ich habe dann auch am Anfang den Drang gehabt, dass ich Freien schreibe, dass es mir leid tut, dass ich nicht zurückgeschrieben habe die letzten Tage. Ja, weil halt das passiert ist. Die haben das alle natürlich gewusst, Nur mir war es nicht klar, dass die Freunde und andere Personen eben das mitgekriegt haben. Und durch die Briefe, was mir auch vorher gelesen worden sind, habe ich dann das Gefühl gehabt, dass ich eben nicht alleine bin. Und dass sich andere auch Sorgen machen um mich. Das habe ich am Anfang nicht so wahrgenommen und auch nicht so mitgekriegt.
Und das gibt Kraft, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es vertreibt einfach mal das einsame Gefühl. Und durch das kann man dann auf jeden Fall weitermachen. Und auch durchs Judo. Ich traue mir sagen, dass ich vom Judo her ein bisschen einfach ein Kämpfergeist gekriegt habe oder vielleicht eh schon mal war. Und durch das war das Aufgeben dann für mich nie eine Option.
Also man wusste, man muss weiter tun, man muss weiter kämpfen.
Man muss immer weiter tun, ja.
Man muss immer weiter tun. Wie war dann der erste Blick in den Spiegel? Dann kommt ja mal.
Ich wollte, ich war 2 Wochen auf der Intensivstation und nach ungefähr 1,5 Wochen hat dann die Mama ein Foto von mir gemacht, oder was der Papa, ich kann es nicht mehr genau sagen, ist ein Foto von mir gemacht worden. Und am Anfang hat die Mama selber immer recht gefürcht, dass ich mich nicht mehr mag, wenn ich weiß, wie ich ausschaue. Und ich habe mich davor noch nicht gesehen und habe auch nicht gewusst, ist meine Nase verschoben, ist meine Nase zur Hälfte weg, sind meine Ohren zur Hälfte weg, ist irgendwas im Gesicht anders, ist irgendwas schwarz entstellt im Gesicht. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe im Gesicht teilweise Taubheitsgefühle gehabt. Jetzt war mir das nicht klar, wie ich ausschaue. Durch das, dass ich aber dann das Foto gesehen habe und gesehen habe, grundsätzlich
passt einmal alles. Ist alles da, wo es hingehört?
Genau, passt einmal alles. War das dann einfach einmal eine Erleichterung. Auf jeden Fall eine Erleichterung.
Also sie sind sehr schwer verbrannt gewesen. Man sieht es jetzt noch, aber man sieht es nur, wenn man es weiß, haben wir zuerst gesagt, weil ja die Narben schon wieder Farbe annehmen und natürlich und im Gesicht kaum was war, oder? Oder täuscht genau. Mich das?
Es täuscht ein bisschen. Die Narben an sich nehmen inzwischen wieder eine Hautfarbe an. Das war lange nicht so. Die waren lange einfach weiß. Extremst gerötet. Im Winter dann werden sie blau durch die Kälte und auch das Gesicht. Es fragen mich viele Personen, ob ich wirklich so schwach verbrennt war, weil das Gesicht annähernd normal ausschaut, sage ich mal. Und eben keine Narben im Gesicht sind. Aber das täuscht ein bisschen, es war das Gesicht schwerst verbrennt. Durch die Technik im Krankenhaus mit der Silberfolie, die mir ins Gesicht getackert worden ist, hat einfach dort der Heilprozess schnellere Fortschritte gemacht. Und dadurch sind auch nicht so Narben entstanden wie auf der Haut oder am Oberschenkel oder sonst irgendwo. Und über das bin ich schon schwerst dankbar. Da ist eben auch das, was ich beim letzten Mal ja gesagt habe, wenn ich damals nicht nach Wien gekommen wäre, sondern nach Passau zum Beispiel, was das nächste Krankenhaus für so schwer verbrennte Personen ist, wäre mir dort das Gesicht implantiert worden. Und dann wird das Leben eindeutig schwerer.
Ja. Aber Sie haben dann Hauttransplantationen schon gehabt?
Ja, genau. Eben am linken Arm. Da ist die Narbe vor alleine nicht mehr so weit zugegangen.
Vor zu wenig Haut da?
Ja. Genau den medizinischen Hintergrund habe ich so nie erfahren dann. Auf jeden Fall ist da ein Streifen implantiert und bei der Handrückseite sind implantiert. Ist alles aber aus Eigenhaut, ist auch nicht normal, weil mir eben zum Beispiel am Oberschenkel die Haut so schnell wieder nachgewachsen ist, dass dort da die eigene Haut verwenden können haben für die Transplantationen. Und das ist auch schon mal ein wichtiger Schritt.
Wie lange hat das alles gedauert? Also das war jetzt im Juli 2020 ist das passiert und wann war es wieder so annähernd normal oder wie lange waren dann diese Krankenhausaufenthalte?
Nee, ich war 2 Wochen auf der Intensivstation in Wien, dann noch 1 Woche auf der normalen Station, einfach zur Überwachung. Habe dann dort nur einen Harnwegsinfekt eingefangen, habe aber einen Revers unterschrieben, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe im Krankenhaus. Habe dann Tabletten mitgekriegt, habe die daheim genommen und bin im Endeffekt nach 3 Wochen nach dem Koma zu Fuß heimgegangen, also aus dem Krankenhaus gegangen.
Wahnsinn.
Und da haben auch die Ärzte gesagt, das ist eigentlich ein Wunder, dass das geht nach so einer schweren Verbrennung. Es war eben mit 40% Verbrennung ist es lebensgefährlich. Und bei mir waren es 85% Verbrennung mit 2B und drittgradigen Verbrennungen, die ja teilweise dann schon ein bisschen tiefer in die Haut reingingen. Genau, und dann war ich 10 Tage daheim und durch die ganze Unterstützung, auch vom österreichischen Judo-Verband, habe ich dann nach den 10 Tagen Platz im Reha-Zentrum bekommen in der Nähe von Wien, im Weißen Hof. Dort war ich dann, der Arzt dort am ersten Tag hat mir eben gesagt, dass ich mir mindestens 3,5 Wochen da sein werde. Oder umgekehrt, der Arzt hat gesagt 5 Wochen. Mhm. Und ich habe gesagt, nach 3 Wochen gehe ich wieder heim. Und nach 3,5 Wochen hat mich der Arzt dann auch wirklich entlassen. Also es war nicht, dass ich aus eigenem Frau gegangen bin.
Weil muss man wieder zu Kräften kommen, nehme ich an, wenn man so lange liegt, oder?
Da ja, gehen nicht Muskeln zurück. Auf jeden Fall. Ich bin ungefähr mit 86 Kilo ins Krankenhaus eingeliefert worden und nach ungefähr einer Woche bin ich mit 64 Kilo auf der Waage gestanden. Wahnsinn. Also da war nichts mehr da. Mhm. Das hat man auch gespürt, also absolut gespürt.
Ja, das ist mal sehr schwach wahrscheinlich dann, oder?
In allen
Die Kondi war weg.
Alles war weg, ja. Wirklich alles war weg. Man hat es dann kennt, dass alles weg ist, wenn man einfach nicht mehr gerade oder aufrecht sitzen kann. Das erste Mal, wie ich mich im Bett im Krankenhaus dann aufgesetzt habe, das war ungefähr nach einer Woche nach dem Koma, bin ich nach vorne zusammengekloppt. Und ich hätte auch nicht anders können. Es war nicht gegangen.
Die Muskeln sind so schnell weg.
Extremst, ja, extremst. Und genau, da bin ich nach vorne einfach zusammengekloppt. Und dieses Sitzen wieder üben, dann denke ich mir, wie soll mein Leben weitergehen, wenn ich gerade Sitzen üben muss? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wie soll das funktionieren, dass ich wieder gehen kann? Das ist in dem Moment unmöglich. Unmöglich stellt man sich das vor. Aber es wird alles. Und es braucht einfach Zeit. Dann übt man das einfach ein paar Mal. Und beim zweiten, dritten Mal ist dann wackelig, aber dann doch schon gegangen.
Was hält dann da im Kopf aufrecht? Also wenn man zuerst so ein muskulöser Sportler ist und dann einfach plötzlich...
Für mich hat es das nicht gegeben, dass ich sage, ich will nicht mehr. Das war einfach nicht da. Ich habe nur ein paar Ziele in meinem Leben, die möchte ich erreichen. Und ich weiß auch nicht, warum, aber es war nie da, dass ich sage, mich freut es nicht oder was. Mhm. Es war ein Physio bei mir im Krankenhaus da mit dabei. Da haben wir so eine Armübung gemacht, einfach nur eine seitliche Rotation mit dem Arm, mit einem Therabandel. Und ich habe dann die Physio eben gefragt, ob ich mir das Bandel nicht da halten kann, weil ich mich weiter üben. Und dann habe ich so lange weitergeübt, bis ich das Bandel irgendwann angerissen habe. Und dann habe ich das nächste stärkere Therabandel bekommen. Und durch das habe ich dann auch gemerkt, okay, es passiert was, wenn ich was tue, geht was weiter. Und das hat es auch im Kopf dann ein bisschen leichter gemacht. Ich vermute mal, wenn es nie so wäre, dass ich sage, okay, ich übe die ganze Zeit, aber es tut sich einfach nichts, hätte es vielleicht anders ausgeschaut.
Aber es ist ja die Jugend wahrscheinlich gewesen, also das absolut. Alter, dass also man vorher gut trainiert ist.
Genau, also mit 18 Jahren, was ich damals war, war einfach der Lebenswille auf jeden Fall nur so da, dass ich sage, ich gebe alles, dass ich wieder zurückkomme. Mhm. Und das habe ich dann auch da. Also wir sind auch oft extra Runden dann gegangen. Ich habe dann noch mit dem Rollator ein bisschen gewerkt, dann, dass ich mich festhält und dabei dann gehe. Und da bin ich mit der Physio damals dann auch extra Runden gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte das jetzt nochmal gehen. Mhm. Und das hat schon dann
auch was gebracht. Das ist der sportliche Ehrgeiz.
Das kann ganz leicht sein, dass das da mitgeholfen hat, ja, aber das war einfach der Wille da, dass ich einfach wieder gesund werde, genau.
Und wie lange hat es dann gedauert, dass man sagen kann, ab wann war wieder die Judo-Halle da?
Die war viel schneller da als gedacht. Die Ärzte haben mir gesagt, eben 2 Jahre mit sicherer Judo, weil es für die Haut einfach nicht möglich ist.
Nein, das ist ja dieser Kontaktsport.
Genau, eben der Judo Kimono.
Und der ist auch so schwer und eher genau, grob.
Ist sehr grob eigentlich. Und kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein raues Handtuch, vor allem mit der empfindlichen Haut. Und 2 Jahre, ja, das wäre dann irgendwann 2022 im Sommer gewesen. Aber das weiß ich bei mir nicht aus, also mit meinem Drang nach dem Judo einfach nicht ausgegangen. Ich bin im Dezember 2020 dann wieder auf der Matte gestanden. habe ein Unterziehleiberl gehabt und auch da zwei Pullis am Anfang. Einfach, dass die Reibung ein bisschen gedämpft wird und habe wieder mit Kraft, wie man so weit es gegangen ist. Und ab da habe ich dann einfach wieder Judo gemacht. Und es ist dann auch kontinuierlich weniger geworden mit dem Pulli. Und habe dann einmal einen Pulli weg da, dann den zweiten irgendwann einmal. Und nach ungefähr einem Jahr bin ich dann eigentlich nur mehr mit dem Unterziehleiberl, mit so einem Sportunterziehleiberl auf der Matte gestanden. Und das hat auch super funktioniert. Und ich glaube, nach eineinhalb Jahren habe ich dann das Unterziehleiberl auch weg da und habe ganz normal ohne Schutz direkt zur Haut quasi wieder Judo gemacht. Und das hat dann auch
bis passt. Heute.
Bis heute wieder.
Ja, immer genau. Wieder. Also Judo genau. Ist ein großer Teil vom Leben und diese ganze Gemeinschaft, diese Gemeinschaft des Sportvereins, glaube ich, ist sehr wichtig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich mache Judo, seitdem ich 7 bin. Und durch das ist eigentlich der Großteil meiner Freunde sind im Judo unterwegs. Ich habe eine gewisse Folge im Judo auch schon gehabt, die mich natürlich auch dabei halten.
Und das, bitte, das möchte ich wissen, welche Erfolge.
Ist schon eine Zeit aus. Am besten war ich eh drauf vor dem Umfeld, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich habe damals in U16 Staatsmeister geholt und in U18 Staatsmeister dann und war bei verschiedensten Europacups mit am Start und habe international auch Turniere gewonnen. Das war damals schon eine wichtige Sache für mich. Und das hat, wenn man dann Erfolge erzielen kann, dann macht es auch Spaß auf jeden Fall.
Ist klar.
Von dieser internationalen Karriere bin ich jetzt weit weg, muss man offen und ehrlich sagen. Da ist einfach der Umfeld dazwischen gewesen, der das Ganze bremst und gedämpft hat. Aber die Motivation ist auf jeden Fall da.
Genau, und der Beruf hat sich auch verändert.
Auf jeden Fall, genau. Ganz am Anfang hat sich der Beruf eben vom Anlagenwerker, wenn man das so sagen kann, in Richtung Büro verschoben. Dort war ich dann bis Anfang 2023 war ich im Büro dann dort, in derselben Firma noch. Die Möglichkeit ist mir von der Firma dann gegeben worden. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das so machen können habe. Durch das habe ich mich dann auch so weit erholen können, dass ich dann mir eben 2023 für die Polizei bewerben können habe. Am Anfang waren natürlich die Aufnahme ein bisschen am Wackeln aufgrund vom Unfall. Ich habe dann aber dort nachgerufen in der LPD in Linz und habe eben gesagt, ich möchte mich dort bei den Ärzten selber vorstellen, weil eben das jetzt inzwischen ein bisschen anders ist, als am Papier steht. Da sind sie mir auch so weit entgegengekommen, habe mich dann noch vorgestellt, dann waren, ich glaube, 2 oder 3 Ärzte von der Polizei waren eben dann dort mit mir und haben dann verschiedenste Tests durchgeführt. Und sind auch zum Schluss gekommen, dass ich keine Beeinträchtigung habe, dass ich keine Einschränkungen in jeglicher Art und Weise habe, dass meine Lunge, die auch verbrennt war, nach innen auch keine Einschränkungen hat und dass ich bis auf das Optische eigentlich auch keine Schäden habe vom Unfall.
Und ja, das Optische sieht man aber nicht, wenn sie die Polizeiuniform haben.
Das ist richtig,
anhaben.
Ja.
Genau. Nehme ich an, ja.
Genau. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich eben den Schritt, und den wollte ich auch immer machen, dann machen können habe. Und da bin ich dann eben wieder dankbar, dass ich das Judo so bald wieder angefangen habe, weil durch diese Bewegung einfach die Narben auch weich geworden sind. Mhm. Ansonsten würden die verhärten und ich konnte zum Beispiel einen Arm nicht ausstrecken. Das ist jetzt aber nicht der Fall.
Und jetzt ist der Christoph Scheibelhofer Polizist.
Genau.
Und wo?
Ich bin derzeit in Linz stationiert. Grundsätzlich bin ich in der neuen Heimat in Linz, bin aber zurzeit bei der Bereitschaftseinheit in Linz. Das ist eben so ein kleiner Teil, der dann nach der Ausbildung noch dazugehört. Genau, ich bin
und
immer
glücklich.
Mit Freude dabei
ja.
Bei der Arbeit. Mir taugt es auf jeden Fall jeden Tag wieder aufs Neue. Es ist immer was Neues. Es ist kein Tag irgendwie gleich. Es gibt spannendere Tage, es gibt Tage, wo es ein bisschen ruhiger ist und das passt auch so. Ich verstehe mich mit den Kollegen wirklich extrem gut und auch jeden der Kollegen, denen ich die Geschichte so erzähle, sage ich, das gibt es normal nicht, dass ich so jetzt wieder da bin, wie ich jetzt halt auch da bin und da sein darf.
Und wie ist jetzt, was sind so Lebensziele? Sie leben mit Ihrer Freundin zusammen, glaube ich, gell?
Genau.
In Ottensheim. Mhm. Wo geht die Reise hin, die Lebensreise?
Ist schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall, es bleibt sportlich. Ich werde auf jeden Fall in eine sportliche Richtung weitergehen. Ich werde grundsätzlich mit dem Judo nicht aufhören, egal was kommt und wie und was, weil ich einfach gemerkt und gelernt habe, dass sportlich sein und Judo machen zu dürfen für mich oder mir eigentlich auch mein Leben gerettet hat. Beruflich wird es irgendwo im sportlichen bzw. im Einsatzbereich weitergehen, vermute ich mal. Das ist aber nur in Zukunft ein bisschen weiter weg. Dabei heißt es einfach nur lernen, jeden Tag dazulernen und einfach Erfahrung sammeln, weil eben auch jeder Tag anders ist wie der vorige und man das einfach nicht so lernen kann, dass jeder Tag gleich ist. Also, es tut sich immer was Verschiedenes und darum braucht es einfach Zeit, bis man dann auch wirklich den Großteil einmal
gesehen hat, was kommen kann.
Dass man das alles abarbeiten selber kann, das dauert einfach. Mhm. Und das ist jetzt immer noch und gerade mein Ziel eben. Und genau.
Und wie begeht man den Jahrestag irgendwie? Ist da eine Familienfeier oder ist es ein zweiter Geburtstag? Oder?
Es wird oft von einem zweiten Geburtstag gesprochen, ja. Mhm. Wird aber so jetzt nicht unbedingt gefeiert. Es ist eher ein Zufall, wenn ich mit der Familie da an dem Tag zusammenkomme. Aber meine Eltern ist eigentlich nicht unbedingt der Tag zum Feiern, der eine Tag eben. Aber ja,
es ist
man redet schon hin und da drüber. Mhm. Ist aber dann vor allem der 2. Juli eben jetzt nicht unbedingt der Tag, wo man sagt, okay, ich freue mich, sondern einfach ein Tag, wo man wieder erinnert wird, was passiert ist. Und ich selber dann auch erinnert werde, wie weit ich jetzt inzwischen auch wieder gekommen bin. Und dann auch vielleicht ein Stück weit auch vielleicht stolz bin auf das, wie weit dass ich gekommen bin und dass ich manche Sachen jetzt auch geschafft habe, die ich mir damals im Krankenhaus nie vorstellen können hätte. Und diese Dinge auch funktionieren und auch gut funktionieren.
Und die Schutzengel fliegen weiter.
Die fliegen weiter. Es sind ein paar wenige, die noch da sind, aber es sind noch welche da.
Es sind noch welche da,
auf jeden Fall.
Ein paar sind schon verbraucht, glaube ich.
Ja.
Ja, Herr Scheibelhofer, herzlichen Dank fürs Gespräch und weiterhin so viel Erfolg, viele sportliche Erfolge, viele private Glücksmomente. Danke fürs Kommen.
Danke ebenso.
Das war Gesund und Glücklich. Alle Folgen findest du auf nachrichten.at/podcasts.